Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ein Jahr nach dem Massaker der Hamas an 1200 Israelis. Fragen wir, wie das Land der Opfer gedenkt? Außerdem, wie ein Künstler lebt, der Israeli und Palästinenser zugleich ist. Und was sich der deutsche Kulturbetrieb in Sachen Antisemitismus vorwerfen lassen muss. Dann wollen wir wissen, warum die deutsche Filmbranche immer noch auf eine Reform der Förderung warten muss. Und wir besuchen eine Ausstellung in L.A., in der es darum geht, wie sich Politik bei Dystopien aus dem Kino bedient. Doch erst der 7. Oktober und die Folgen bis heute. Wir haben die seit langem in Israel lebende Publizistin Gisela Dax nach der Bedeutung dieses dunklen Jahrestags gefragt.
Der 7. Oktober und seine Auswirkungen hat in Israel nie aufgehört. Und das ist, glaube ich, etwas, was in diesen Tagen besonders stark zu spüren ist, dass immer noch etwas hinzukommt zum bisherigen Trauma und zum bisherigen Krieg und hat immer noch neue Aspekte und weitet sich aus.
Ein Jahr danach, der Nahe Osten ist in einen Krieg gerutscht. Wie gedenken an einem solchen Tag der 1200 getöteten Israelis, wie die Hoffnung aufrechterhalten für die noch immer über 100 Geiseln in den Händen einer brutalen Terrororganisation. Warum sind sie nicht zu Hause, die Geiseln, fragen sich die Angehörigen seit einem Jahr. Sie und viele andere waren heute auf den Straßen und Plätzen von Tel Aviv unterwegs, ein Jahr danach, mit dabei unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Was war das für ein Gedenken heute in der Stadt?
Also es fing sehr ruhig an und sehr bedrückend, kann man sagen. Gleich am Morgen habe ich an einer Straße ja einen Mann gesehen, der auf einem Stuhl saß und die Augen verbunden hatte, und eine Frau, die sich an den Laternenpfahl gekettet hatte. Und das soll eben zeigen, dass die Geiseln oder über 100 Geiseln noch im Gazastreifen sind. Und viele Menschen haben mit verschiedensten Aktionen versucht, darauf aufmerksam zu machen. Es gab auch große Gedenkveranstaltungen, zum Beispiel am Ort des Nuva Festivals, wo die Hamas ja vor einem Jahr 360 Menschen getötet hat, viele verletzt hat. Also auch dort haben sich Angehörige versammelt. Dort wurde nochmal das Lied gespielt, das letzte Lied, bevor die Angriffe begannen. Und es gab eine ganz große Gedenkveranstaltung am Abend auch im Hayakon Park in Tel Aviv, wo sich ebenfalls Familienangehörige von Opfern versammelt haben und ausdrücklich Politiker ausgeladen haben, weil man ihnen die Schuld gibt, dass damals so langsam reagiert wurde.
Das heißt, es werden auch politische Konsequenzen gefordert auf den Straßen auch an so einem Tag?
Es werden auf jeden Fall politische Konsequenzen gefordert. Heute stand eher das Gedenken an die Opfer im Vordergrund, aber auch gleichzeitig die Kritik an Benjamin Netanyahus Kurs, der eben mit voller militärischer Gewalt immer wieder versucht, diesen Konflikt, so sagt er es, zu lösen. Aber in Wirklichkeit spitzt sich hier alles einfach zu. Also die Spirale der Gewalt dreht sich weiter. Das konnten wir heute wirklich den ganzen Tag beobachten. Also auf der Gedenkveranstaltung, auf der ich auch war, im Hayakon Park, gab es dann Raketenalarm. Wir mussten uns auf den Boden werfen. Und über uns hat dann eine Rakete, eine Boden-zu-Boden-Rakete der Houthis wurde abgefangen, und es hat, ja, ich habe die Rauchschwaden gesehen, man wusste in dem Moment nicht, fallen die Teile runter, kriegt man die ab. Also es war ein schlimmes Gefühl, auch für die Angehörigen, die dort waren, die sich eigentlich so ein stilles Gedenken erhofft haben. Jetzt hatten wir vor wenigen Minuten schon wieder Raketenalarm hier, und die Explosionen über den Köpfen, die sind schon deutlich zu hören, und ja, jedes Mal geht es einem durch den Kopf. Ja, hoffentlich trifft mich das nicht. Und so geht es natürlich hier den Menschen in Israel auch.
Seit einem Jahr. Und was hat das mit der Gesellschaft ein Jahr danach gemacht? Also es ist ja viel die Rede davon gewesen, der 7. Oktober letzten Jahres war ein tiefer Einschnitt in der Geschichte Israels, ein tiefes Trauma, was an die schlimmsten Zeiten der Judenverfolgung in den letzten 100 Jahren erinnert hat. Und dann begann der Krieg, dann begann letztlich auch die Sprache der Gewalt. Was hat das mit dieser Gesellschaft ein Jahr danach gemacht?
Also diese Gesellschaft ist so zerrissen wie nie zuvor. Jedenfalls ist sie ganz anders, als ich sie am Anfang kennengelernt habe. Und man kann sagen, dass es eben wirklich eine Polarisierung stattgefunden hat. Also die einen, das sind vor allen Dingen die Opferfamilien, die wollen und sehen immer noch Hoffnung darin, dass man mit der Diplomatie etwas erreichen kann, dass man vielleicht diesen Krieg beenden kann, dass man die Angehörigen, die Geiseln zurückholen kann, die ja noch im Gazastreifen sind. Also die gehen dafür jede Woche auf die Straße, demonstrieren und hoffen fast verzweifelt auf eine diplomatische Lösung. Man muss aber auch sagen, dass das jeden Tag die Chancen dafür geringer werden, desto mehr eben auch Zerstörung angerichtet wird, zum Beispiel im Gazastreifen, das gleicht einem Trümmerfeld. Und mit jedem Tag, wo die Kämpfe sich eben weiterdrehen, sind auch die Chancen natürlich viel geringer, dort noch Menschen lebend aus den Trümmern zu bekommen.
Was hält diese Gesellschaft noch zusammen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ganze Land fragt sich das. Wenn man was von Zusammenhörigsein sagen kann, dann ist das auf jeden Fall, dass die Menschen hier in ihrer Wut vereint sind und aber auch in ihrer Verzweiflung und in ihrer Trauer. Also die Menschen kommen zusammen, zum Beispiel bei solchen Gedenkzeremonien, und sie trauern zusammen und sie helfen sich gegenseitig. Also ich habe noch nie so eine Hilfsbereitschaft untereinander von so vielen Menschen eines ganzen Landes erlebt. Man kann eigentlich jeden hier auf der Straße ansprechen. Und jeder hat irgendetwas vom 7. Oktober erlebt, etwas Schlimmes. Und gleichzeitig betonen die Menschen aber immer wieder, das hat uns erst richtig zusammengeschweißt und zusammengebracht. Es ist eine unglaubliche Solidarität hier im Land. Aber man darf eben nicht vergessen, die Spaltung in der Gesellschaft ist deutlich. Es gibt auch noch andere Teile der Bevölkerung, die Benjamin Netanyahu auch gewählt haben, die ihn unterstützen nach wie vor, die das auch gut finden, dass Israel jetzt mit voller Gewalt auch in die Offensive geht, vor allen Dingen im Norden, im Libanon gegen die Hezbollah-Miliz. Also es ist tatsächlich ein Bruch im Land, aber es gibt auch große Einigkeit.
Bettina Meyer, live in Tel Aviv, ein Jahr nach dem 7. Oktober. Ja, wie muss es sein, wenn man in diesen Tagen Israeli ist und Palästinenser zugleich? Groß geworden als israelischer Staatsbürger zum Beispiel in einer arabisch geprägten Region im Norden des Landes. Das ist Usama Said, Künstler, Maler, Zeichner, ein Mann, der seit Jahren in Berlin lebt, in Haifa an einer Kunstschule gelehrt hat, zwei erwachsene Kinder hat, die in Israel leben. Ich habe ihn heute an diesem 7. Oktober in seinem Atelier in Berlin besucht.
Guten Tag.
Heute am Abend dieses 7. Oktober. Wir verbringen ihn hier in Berlin, weitestgehend im Frieden. Dieser Tag, ein Jahr nach dem Massaker, wenn Sie jetzt auf Israel schauen, auf den gesamten Nahen Osten schauen. Was bedeutet dieser Tag für Sie?
Dieser Tag ist Anfang von einer neuen Phase in dem Konflikt in Palästina, Israel. Viel Spannung, viel Gefahr und viel Druck. Für mich als Künstler, das habe ich gemerkt, das beeinflusst meine Kunst sehr. Vor allem, weil ich eine Familie dort habe. Meine Familie, mein Haus ist in Galiläa, in einem Dorf zwischen Akko und Zfat, in der Nähe von Haifa. Und ein Sohn, der ist 22 Jahre alt, der studiert in Haifa, in der Technischen Universität. Und eine Tochter in Tel Aviv studiert da und wohnt, ist gerade fertig. Und ich mache mir immer Sorgen um sie. Und das beeinflusst meine Kunst. Ich muss Ihnen sagen, dass ich vielleicht letzte 3 Monate nicht richtig malen konnte. Also ich konnte keinen neue Leinwand spannen und mit Farben arbeiten. Aber weil ich immer muss, das ist so ein innerlicher Drang, dass ich meine, habe ich kleine Collagen gemacht, habe ich so Zeitungen geschnitten, geklebt auf Papier und ein bisschen mit Acrylfarben gezeichnet und ein paar Farbeflecken gemacht. Und jetzt erst seit 3 Tagen habe ich wieder so 2 kleine Formate, 90x60, 90x70 genommen. Aber
die stehen direkt hier, ne? Können Sie es mal genau beschreiben, wo Sie gerade daran arbeiten?
An die, und heute habe ich dieses Bild angefangen, aber ich warte, bis das obere Teil trocken, da kommt Orangefarbe.
Was ist da zu sehen?
Das ist so eine Stadt nachts. Und zum ersten Mal in meinem Leben nehme ich eine schwarze Leinwand. Also ich wollte einfach versuchen, diese 3 sind schwarze Leinwände, wie Sie sehen. Die Farbe ist so viel wie möglich zu reduzieren. Also wie Sie sehen, gibt wenig Farben, aber das hat viel zu sagen.
Vielleicht beschreibe ich es mal, eine schwarze Leinwand darauf. Sind gelbe Form, blau, rot, geometrisch relativ streng, manchmal so ein bisschen an den Rändern leicht ausgefranst, wo das Gelbe ist, ne?
Ja, genau. Das sind die drei Hauptfarben. Dieser Ockergelb eigentlich, das leuchtet so wie Gold auf schwarzer Hintergrund. Und das Blau habe ich ein Kobaltblau benutzt, ein bisschen mit Schwarz gemischt, das in der Mitte, genau in der Mitte von dem Bild, in einer geometrischen Form wie eine Türöffnung oder Fenster, der ganz weit weg so eine Tiefe zeigt in dem Bild. Und das Rot ist natürlich die dominante Grundfarbe, die symbolisiert das Material. Rot dominiert alle Farben, deswegen flächig habe ich das als die kleinste Fläche benutzt. Trotzdem, sie ist so zentral geblieben und so zieht die Augen so stark. Es symbolisiert für mich Gewalt, Blut, Angst, alle diese negativ, obwohl wirkt sehr schön zwischen dem Gelben und das Blaue. Auch technisch habe ich das eigentlich nicht mit Pinsel gemacht, sondern wie Sie sehen, das ist ganz hart wie eine Guillotine-Form geschnitten mit dem Spachtel.
So eine schräge Linie, die so ein bisschen nach oben geht, ne? So eine rote Linie.
Genau, genau. Und heute habe ich mit dem Bild angefangen. Da muss ich aber ein paar Tage warten, bis es trocknet, dass ich zwei, weil ich Orange darauf machen will, zeigt Explosionen nachts in einer Stadt. Und Orange ist eine sehr transparente Farbe. Ich kann nicht darauf übertragen, während die Unterschichten nass sind, weil sie vermischt sich und das wäre die grünlich einfach, überhaupt nicht orange. Deswegen muss ich ja ein bisschen warten.
Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ne? Also was Sie jetzt Explosionen beschreiben, also rot, orange, gelb, am Rande von so baulichen Strukturen. Es könnten Gebäude sein.
Genau, das ist so gemeint. Also ich muss immer an die Menschen denken, die nachts schlafen, die Familien in diesen Häusern, wenn plötzlich so Explosionen gibt. Und ich muss an meine Kinder denken vor allem. Und ich hoffe immer, dass ihnen nicht passiert. Das Bild ist noch nicht fertig. Die sind noch nicht geordnet hundertprozentig wie das fertige Bild hier. Ich hoffe, dass so in zwei Tagen mache ich das zu Ende. Aber es ist ein bisschen schweres Bild.
Für Sie auch schwer, also nicht nur technisch schwer, sondern auch emotional schwer, weil Sie sagen, eigentlich können Sie erst seit ein paar Tagen wieder richtig malen. Ne?
Ja, richtig. 3 Monate lang habe ich nicht gemalt. Also ich konnte nicht. Ich konnte keine Farben mischen. Ich habe neulich eine Rollerleinwand gekauft und ich versuche seit paar Wochen eigentlich, eine große Leinwand wieder zu spannen. Aber ich habe nicht die Energie, sozusagen.
Weil die Angst zu groß ist um Ihre Kinder oder die Angst um die Region? Oder was genau hält Sie zurück oder hat Sie zurückgehalten?
Ja, alles. Sie haben recht. Das ist mein Kind, das ist meine Familie, mein Vater und meine Mutter, die sind 88 Jahre alt. Sie leben immer noch. Das ist ja Luftlinie ungefähr 18 Kilometer von libanesischer Grenze und ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert. Er traut sich aus seinem Raum nicht rauszugehen, weil da fallen schon Splitter von Raketen in unser Dorf.
Also sagen wir mal, dieses Bild, was hier unten neben uns hier steht, was Brände in einer Stadt zeigt, offenbar Folgen von Bombenabwürfen. Das ist ja das, was wir in den letzten Monaten oft erleben, in Gaza zum Beispiel, aber jetzt auch in Beirut seit einigen Tagen. Wiederum sehen wir auch iranische Raketen zum Beispiel auf Israel fliegen. Auch dort wurden Häuser zerstört, dort gab es Brände. Aber die Symbolik des 7. Oktober vor einem Jahr ist ja vielleicht eine andere. Vielleicht könnte man eher an dieses Bild denken, an diese offene Tür, wo ja, der Spalt geöffnet ist und wo dahinter so ein Rot ist wie Blut. Der 7. Oktober war ja eher ein Massaker an Menschen ganz konkret. Also gab es ja weniger Bombenabwürfe oder Raketen oder zerstörte Häuser. Die gab es auch, da wurden Häuser in Brand gesetzt. Aber da wurden ja wirklich sozusagen Zivilisten ganz systematisch massakriert. Haben Sie dafür einen Ausdruck gefunden, für diesen Tag konkret?
Es ist so, bei Kunst, du kannst nicht direkt reagieren auf was passiert. Manchmal dauert das Wochen, manchmal Monate, manchmal nach einem Jahr kommt das, aber wird alles unbewusst gehalten. Und dann, das kommt nicht aus logischen Entscheidungen, jetzt will ich dies oder das malen, sondern wenn das reif ist in deine Seele oder in dein Unbewusst, dass es von allein rauskommt. durch Farbigkeit, durch Formen, geometrischen oder chaotischen Formen. Ich habe seit 3 Monaten überhaupt nicht gemalt, nur kleine Collagen. Und jetzt versuche ich, weil ich so einen Drang habe zu malen, habe ich, wie Sie sehen, zum ersten Mal in meinem Leben auf schwarzer Leinwand angefangen zu versuchen. Und das passt zu meiner Atmosphäre jetzt sozusagen.
Wie ist das? Also ich meine, dieser Konflikt geht ja, wenn man so will, fast durch Sie durch. Sie sind israelischer Staatsbürger, Sie sind Palästinenser vom Selbstverständnis her. Ihre Kinder leben in Israel, in Tel Aviv, in Haifa. Und wir erleben einen Konflikt, der so eskaliert ist, wie man es vielleicht noch vor über einem Jahr, also vor dem 7. Oktober 2023, nicht vermutet hätte. Es scheint fast in eine aussichtslose Lage geraten zu sein. Wie geht es Ihnen hier in Berlin damit?
Es ist sehr, sehr schwer für mich. Also ich gehe kaum aus dem Wohnung, aus dem Atelier oder aus der Wohnung, nur zum Einkaufen und zurück. Ich gucke den ganzen Tag Nachrichten nebenbei, ich auch auf dem Handy so Kontakte durch Bekannte. Mein Freund Armin Steinitz in Tel Aviv, mache ich auch mir Sorgen um ihn da. Er hat meinen Katalog rausgegeben, hat es geschrieben. Und ich würde sagen, dass durch diesen Krieg, da leiden die Zivilisten von beiden Seiten sehr viel. Aber das Problem, das, was Sie gedeutet haben vorhin, dass man fast keine Hoffnung hat, dass es besser wird, weil die Politiker sind so verhärtet und so rücksichtslos auf Menschenleben, denken überhaupt nicht daran, sie denken nur an ihre politischen Ziele. Und das verhärtet natürlich die Sache und das macht die Lage noch gefährlicher und bringt noch andere Spieler in den Konflikt, wie Iran, wie USA, wie ich weiß nicht was. Und das Land ist so klein, da kann nicht so viel ertragen, vor allem nicht vor so langer Zeit. Das ist ja ein Jahr, genau jetzt läuft das. Die Wirtschaft ist fast kaputt. Ich mache mir große Sorgen. Ich weiß nicht, wo das alles hinbringt. Aber wie ich höre in den Nachrichten, dass es keine Hoffnung gibt auf Frieden zurzeit.
Nun sind Sie ja Palästinenser mit israelischem Pass. Da stellen sich natürlich so Fragen nach Ihrer Identität. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Sie sind Israeli, haben einen palästinensischen Hintergrund. Inwieweit geht dieser Konflikt durch Sie persönlich durch, dass Sie vielleicht auf der einen Seite sich identifizieren als Israeli, aber sehen, wie die palästinensische Seite eben zum Beispiel durch die Hamas radikalisiert wird, wie bestimmte Gruppen versuchen, auch Leute aufzuhetzen und Israel den Tod wünschen, also ihrem eigenen Land den Tod wünschen. Das ist ja so eine Ambivalenz, in der man plötzlich dann steckt vielleicht, oder?
Ja, also ich bin in palästinensischer Familie geboren, in ein palästinensisches Dorf. Ich bin 1957 geboren. Als ich geboren bin, war schon die Stadt Israel, schon seit 10 Jahren. Und ich bin von Kindheit in eine Stadt, die heißt Israel, aufgewachsen. So, meine Familie hat eine Tragödie erlebt. Also meine Großeltern, Opa, Oma, sie haben 6 Söhne gehabt. 1948 in der Nakba sind die 3 Älteren, die waren 18, 16, 14, nach Syrien geflüchtet, weil meine Großeltern haben Angst um ihnen. Und die 3 Jüngeren, da war mein Vater, der älteste von ihnen, war 12, sind da geblieben im Dorf. Und von meiner Kindheit her, ich war sehr oft bei meinen Großeltern, weil meine Mutter musste viel aufs Land arbeiten. Wir haben große Felder und Olivenhainen und sie haben Linsen, Sesam, Tabak, alles Mögliche gepflanzt. Und ich war so ein Kind, musste immer bei meiner Oma. Und ich habe erlebt, diese Tragödie von Kind, ich habe nicht verstanden, was passiert. Ich war ja ein Kind, aber meine Oma hat immer geweint. Das habe ich alles von Kind her erlebt. Das ist sehr tief in meine Unbewusst. Und sie hat immer über meinen Opa geschimpft, sagt, er ist der Schuldige, weil er hat sie nach Syrien gebracht. Er wollte sie schützen, aber für sie, er hat den Fehler gemacht.
Sie wäre gern geblieben, wo sie war?
Ja, natürlich. Und dann hat sie ihre Kinder nie wieder gesehen, weil die Grenze war dicht und durften die Flüchtlinge nicht zurück. Das hat mein ganzes Leben geprägt. Ich bin in dieser Tragödie aufgewachsen. Ich habe das erlebt. Und gleichzeitig bin ich aufgewachsen in Schulen und Arbeit, Universitäten. als Israeli mit israelischen Identität, mit jüdischen, israelischen Kollegen, Freunde und. Aber ich muss Ihnen sagen, meine Freundschaften oder meine Beziehungen waren mehr mit Juden, die das alles verstanden haben.
Die Geschichte ihrer Familie verstanden haben,
genau,
zum Beispiel.
Und wir haben offen geredet über alles. Sie haben auch einen Konflikt, der nicht weniger als meine.
Und jetzt, ich sehe neben Ihnen ein Tuch, was so ein bisschen an ein Palästinensertuch erinnert, aber das hat verschiedene... Ah, okay, das hat das Muster eines Palästinensertuchs, aber hat rot, grün und schwarz mit drin, ne?
Ja.
Das sind praktisch die Farben der palästinensischen Fahne?
Ja, also ich bin Palästinenser, ich bin palästinensischer Künstler. Ich versuche, fair zu sein, mir gegenüber und die anderen gegenüber. Das heißt, es ist keine leichte Situation. Es war in meinen Bildern immer eine Hoffnung da. Eine Hoffnung auf Frieden. Da war Riesenhoffnung, Riesenfreude, als Rabin da war und die Oslo-Abkommen gemacht haben. Da war sehr leichte, schöne Atmosphäre. Hatte alles getan, um dieser Lösung, Zwei-Staaten-Lösung eigentlich, was die ganze Welt das musste. Und das wäre die einzige Lösung für diesen Konflikt. Zwei Staaten, dass beide Völker in Respekt, in Frieden nebeneinander leben. Sie können wirklich sehr gut zusammenkommen. Kultivierte Menschen, viele Universitäten wie Gelehrten. Aber leider haben die Radikalen gesiegt.
Osama Said in seinem Atelier in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, bitte, hat mich gefreut. Ich hoffe, es war nicht so hart. Ich bin emotional manchmal, aber ich lebe zurzeit in schwieriger Situation.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Ja, dieser 7. Oktober hat alles verändert, auch den Kulturbetrieb in Deutschland, der ebenso wie der Wissenschaftsbetrieb tief erschüttert wurde. Abgesagte Ausstellungen, ausgeladene Künstler, abgebrochene Performances und Filmvorführungen, wir haben ausführlich darüber berichtet. Der Nahostkrieg zieht auch seine Kreise auf den Bühnen und in den Museen. Ein Buch geht dem jetzt nach und versucht vor allem nachzuzeichnen, wie der Judenhass im Kunstbetrieb sich zeigt nach dem 7. Oktober. Heute Abend war Premiere dieses Buches in Stuttgart. Herausgeber des Sammelbandes ist Matthias Naumann. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie genau zeigt sich dieser Judenhass im Kunstbetrieb?
Ich glaube, man muss hauptsächlich unterscheiden dazwischen, dass es natürlich einerseits Kunstwerke gibt, die Antisemitismus transportieren, antisemitisch wirken wollen. Das hatten wir auf der Documenta zum Beispiel. Und dann gibt es den Judenhass, der sich vor allem durch nicht künstlerische Äußerungen von KünstlerInnen zeigt. Also das, was mit offenen Briefen, mit Social Media Hate Posts, mit Bedrohungen bis hin zu Brandanschlägen, Veranstaltungsstörungen, all diesem in den letzten 12 Monaten passiert ist und sehr stark eben nach dem 7. Oktober plötzlich losgebrochen ist, als ob dieses Massaker der Hamas wie ein Startschuss gewirkt hätte.
Geben Sie uns Beispiele für das, was Sie gerade beschreiben.
Die Störung, das hatten Sie ja auch berichtet, zum Beispiel im Deutschlandfunk Kultur, war bei Tanja Bruguera damals im Hamburger Bahnhof in Berlin, als Mirjam Wenzel lesen sollte bei dieser Lesung und das von pro-palästinensischen,
sogenannten die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
In Frankfurt, genau. Und die aufgrund ihrer Zuordnung deswegen angegriffen wurde und gestört wurde, die Veranstaltung. Letzte Woche hatten Sie auf das Beisel in Berlin zum Beispiel diese Programmschenke, wie sie sich nennen, ein Brandanschlag, das sind sozusagen die extremsten Sachen. Es gibt ganz viel von antisemitischer Hetze im Netz von KünstlerInnen, von Weiterleitungen, von Postings.
Wie unterscheiden sich da die verschiedenen Genres? Sie haben sich ja wirklich eine große Bandbreite ausgesucht für das Buch. Ne? Literatur, bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Film, Comic, die Kulturpolitik selbst. Wie unterscheidet sich das in diesen Bereichen, den Judenhass, den Sie beschreiben?
Es gibt Dinge, die sich überall finden. Das sind zum einen diese Unterscheidung zwischen den lauten Äußerungen, die ich gerade beschrieben habe, und andererseits etwas, was einerseits das erschreckende Schweigen nach dem 7. Oktober bis heute von vielen war, die einfach so tun, als wäre nichts geschehen und damit natürlich auch einem Raum diesem Antisemitismus geben oder die ihn eben still unterstützen, indem sie Boykotte von israelischen, jüdischen, gegen Antisemitismus positionierten KünstlerInnen oder deren Äußerungen vornehmen, die nicht einladen, nicht anhören und dadurch dazu beitragen, was da geschieht und wie sich eine Atmosphäre immer weiter auflädt. Und Da würde ich sagen, ein besonderer Punkt, der sich unterscheidet, ist natürlich auch noch die Frage der internationalen Vernetzung. Bereiche, die sehr stark international vernetzt sind, habe ich den Eindruck, wirkt es immer noch mal stärker.
Ich vermute mal die Kunst vor allem.
Zum Beispiel die bildende Kunst, auch die Musik, kann man das sehr klar sehen, wie das in einzelnen Musikszenen schon eingewandert ist, wo BDS unglaublich stark ist mit seinem Boykott, während es in anderen Szenen, zum Beispiel im Deutschen Stadttheater, viel stiller ist.
Haben Sie auch Dinge untersucht, die hinter den Kulissen passieren, die nicht sichtbar, nicht hörbar sind im Kulturbetrieb?
Manche der AutorInnen berichten darüber, wie zum Beispiel Lea Wohl im Film, wie man da davon mitkriegt, wie Projekte nicht mehr gefördert werden oder Fragen gestellt werden. Und wo dadurch stille Entscheidungen getroffen werden, die nicht öffentlich diskutiert werden. Das kriegt man auch aus anderen Kunstbereichen mit, dass KünstlerInnen merken, wie sie abgelehnt werden oder auf ihre Angebote nicht reagiert wird. Was sich natürlich immer alles viel schlechter berichten, quantifizieren lässt. Das bräuchte dann eine viel größere Forschung als eben die sozusagen laut vorgetragenen Angriffe.
Und welches Feindbild wird da genau aufgebaut? Man muss ja da auch differenzieren zwischen Antisemitismus und auch anti-israelischen Haltungen.
Ich würde sagen, es ist zum großen Teil ein israelbezogener Antisemitismus. Der hat in der Linken ja eine lange Tradition, den finden Sie in den 20er Jahren, in den 60ern, 70ern. Der ist für die DDR-Politik prägend, was wahrscheinlich auch bis heute weiter wirkt, aber auch unter der westdeutschen antiimperialistischen oder autoritären Linken war er stark vertreten und ist es weiterhin. Und da sich die Kunst ja in großen Teilen der Linken zuzählt, prägt das dort auch und wird dort in oft sehr vereinfachten Auffassungen und schnellen, manchmal auch konformistischen Haltungen übernommen. In den meisten Fällen bezieht sich das eben auf Israel, aber nicht in einer Weise, die jetzt etwa kritisch mit der Regierung umgehen würde, sondern die das Land als solches verdammt, beziehungsweise den Terror der Hamas feiert, was dort geschehen ist, das Massaker als Widerstand benennt, sehr schnell von historisch falschen Dingen redet, wie Genozid oder Apartheid und damit so eine Dämonisierung und Delegitimierung Israels anstrebt.
Was man ja auch immer wieder beobachten konnte, gerade auch bei größeren Institutionen, die sich positionieren wollen, Stadttheater, Kunsthallen vielleicht auch, Musiksäle, dass so eine Verunsicherung auch geherrscht hat nach dem 7. Oktober 2023, wie man sich äußert, dass man das Gefühl hat, es kann nur falsch sein. Ist das etwas, diese Verunsicherung, die auch viele Kulturinstitutionen mitgemacht haben, ist das nachvollziehbar?
Ich habe diese Verunsicherung auch oft mitgekriegt. Richtig nachvollziehen kann ich sie nicht, weil zunächst einmal ist ein Massaker von Islamisten an 1200 Menschen passiert mit brutalen Gewalttaten, dass es dann eine Verunsicherung gibt, wie man sich dazu verhalten soll, könnte man sagen, schon aus einer ganz humanistischen Position ist es eigentlich ganz klar, wie man sich dazu verhalten sollte. Auch bei anderen politischen Themen, wo viele Kulturinstitutionen oder deren LeiterInnen, KuratorInnen, KünstlerInnen gar nicht so viel wissen, sind sie sehr schnell mit Solidaritätserklärungen da gewesen, zum Beispiel bei Ukraine-Krieg, was ja auch richtig war. Nur irgendwie, wenn es um Israel geht, ist man so schnell verunsichert. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es eben natürlich aufgrund der deutschen Vergangenheit, aber auch aufgrund der kulturellen Tradition des Antisemitismus im christlichen Europa eine große Unsicherheit des Umgangs mit Juden, Jüdinnen und damit auch mit Israel überhaupt gibt, die einfach aus diesem Unbewussten des weiterlebenden Antisemitismus auch gespeist wird. Und dem könnte man letztlich nur begegnen, indem man sich im Kunstbetrieb endlich ernsthaft, selbstkritisch mit den eigenen Prägungen auseinandersetzt und wie man über Lernen, über Bildung, über eine wirklich auch selbstkritische Auseinandersetzung andere Wege finden kann, mit diesem Antisemitismus umzugehen und ihn wirklich zu bekämpfen. Und das vermisse ich im Kunstbetrieb bisher leider.
Schlagen Sie auch Strategien vor in Ihrem Buch, da rauszukommen?
Ich denke aber, das ist das eine, was die Kulturpolitik machen kann, zum Beispiel bestimmte Dinge natürlich nicht zu fördern. Viel wichtiger scheint mir aber, um diese Atmosphäre zu ändern, die Menschen aus dem Kunstbetrieb rausdrängt, dass die innerhalb des Kunstbetriebs geändert werden muss. Und da sind eben alle, die verantwortlich sind in diesem Betrieb, also Kuratorinnen, IntendantInnen, LeiterInnen von Häusern, die sind alle dafür verantwortlich, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie sie selber dazu beitragen, wer wo wie sich äußern kann und wie man dem natürlich auch, wenn man es nicht gut findet, entschieden entgegentritt.
Sie haben gerade den Aspekt des Förderns oder eben Nicht-Förderns von bestimmten Projekten angesprochen. Die Frage, inwieweit es eine Antisemitismus-Klausel braucht für den Kulturbetrieb, darüber wird ja schon seit langem gestritten. Gibt es da eine These in Ihrem Buch?
Ich glaube auch, dass die AutorInnen des Buches das unterschiedlich sehen. Daher kann ich da auch nur für mich sprechen. Es gibt eine solche Klausel gegen Diskriminierung ja schon zum Beispiel im Theater, in der freien Szene, ganz oft in Arbeitsverträgen. Bisher wurde da meistens Antisemitismus nicht benannt. Dann gab es, nachdem Joe Cialo diese Klausel in Berlin auf sehr schlechter juristischer Basis, der Kultursenator genau, vorgeschlagen hat, einen großen Aufschrei, weil da plötzlich Antisemitismus mit drin stand. Das finde ich schon problematisch von beiden Seiten, wie das passiert ist. Ich kann es nachvollziehen, dass die Kulturpolitik keine Projekte fördern will mit öffentlichen Geldern, die Antisemitismus verbreiten. Das ließe sich, wenn es um einzelne Kunstwerke geht, wahrscheinlich auch relativ genau sehen und verhindern. Bei der Documenta hat man es aber von der Documenta-Leitung aus zum Beispiel nicht gewollt. Viel schwieriger wird es, wenn es in diesen ganzen Diskursraum geht, ob Leute zu Diskussionen eingeladen werden, eine Ausstellung machen sollen, die sich auch antisemitisch oder anti-israelisch äußern und damit zu dieser Atmosphäre des Judenhasses beitragen, obwohl ihre Kunstwerke das vielleicht gar nicht ausstrahlen. Und dieses Problem, glaube ich, kann man nicht über kulturpolitische Repression sozusagen in den Griff bekommen, sondern nur dadurch, dass der Kulturbetrieb selber endlich entschieden, so wie das ja auch bei Rassismus seit einigen Jahren glücklicherweise passiert, gegen Antisemitismus vorgeht.
Also ich höre noch viel zu tun im Kulturbetrieb aus Ihrer Sicht?
Ja, dem würde ich zustimmen.
Matthias Naumann ist Herausgeber eines Buches über Judenhass im Kunstbetrieb, so heißt es. Heute ist an diesem 7. Oktober Buchpremiere gewesen in Stuttgart. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedel.
Seit am Freitag bekannt wurde, dass der Surkamp Verlag von dem Unternehmer Dirk Möhle übernommen wird, spekuliert die Branche über die Hintergründe. Surkamp Verlagschef Jonathan Landgräbe sagte dazu im Deutschlandfunk,
dass man es hier mit einer Konstellation zu tun hatte, in der mehrere Eigentümer immer wieder neu zueinander finden mussten, ist jedem offensichtlich, der die Eigentumsverhältnisse kennt. Und wenn sich dann irgendwann alle zusammensetzen und befinden, dass man es einfacher hat beim Treffen von Entscheidungen, wenn sich die Verhältnisse ändern, dann ist das ja in diesem Fall aufgrund der langen Tradition des Hauses natürlich eine Zäsur, aber andererseits jetzt auch nichts vollkommen Ungewöhnliches.
Der Verlag werde weiter anspruchsvolle Bücher verlegen, so Surkamp-Verleger Landgräbe weiter. Anders als in Presseberichten behauptet, sei die finanzielle Lage keinesfalls desaströs. Der Surkamp-Verlag wurde über Jahrzehnte von Siegfried Unselt geleitet und prägte das Geistesleben der Bundesrepublik. Texte kann man mit wenig Aufwand genderinklusiv und verständlich formulieren. Zu dieser Einschätzung kommt ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache. Demnach müsse im Durchschnitt weniger als jedes hundertste Wort geändert werden. Viele geschlechterneutrale Änderungen würden die Texte auch nicht länger machen, etwa wenn männliche Bezeichnungen wie Lehrer oder Forscher durch geschlechtsneutrale Begriffe wie Lehrkraft oder Forschende ersetzt werden. Für die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie wurden rund 260 Texte aus Magazinen, Zeitungen und von Nachrichtenagenturen analysiert. Von Edith Piaf bis die fabelhafte Welt der Amélie. In französischen Kulturklassikern spielt oft das Akkordeon die Begleitmusik. Nun gibt der letzte französische Hersteller nach 105 Jahren sein Geschäft auf. Das berichtet die Zeitung The Guardian. Der Geschäftsführer mache die Covid-Pandemie und vor allem die billige Konkurrenz aus China für den Niedergang verantwortlich. Die Firma Mougins beschäftigte als letzter handwerklich arbeitender französischer Akkordeonhersteller zuletzt noch 10 Mitarbeiter. In 110 Stunden setzten sie bis zu 6000 Teile zu einem Instrument zusammen. Zuletzt waren es 600 Instrumente im Jahr. Immerhin gibt es laut Guardian noch Hoffnung für das Traditionsunternehmen. Einige Mitarbeiter verhandelten über die Übernahme des Geschäfts, hieß es.
Also um in Deutschland Filme produzieren zu können, die ins Kino oder ins Fernsehen oder in die Streamingdienste kommen sollen, braucht es Förderung vom Staat, jedenfalls für die allermeisten Filme. Und um die zu reformieren und auch dem internationalen Produktionsmarkt anzupassen, soll seit über 2 Jahren die Filmförderung reformiert werden. Das Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verspricht und auch vertröstet. Jetzt hat zumindest der Gesetzgebungsprozess aber endlich begonnen. Über die zumindest erstmal erste Lesung im Bundestag. Und heute hat wiederum der Kulturausschuss nochmal Sachverständige aus der Film- und Medienbranche angehört, um eventuell letzte Änderungsvorschläge auch nochmal einzuarbeiten. Christian Berndt war für uns dabei. Ich meine, allzu viel Zeit, bevor wir über diese strittigen Punkte reden, allzu viel Zeit für die Verabschiedung dieses Gesetzes bleibt ja gar nicht mehr. Also ist überhaupt noch genug Zeit, da die Kritikpunkte der Branche mit einzuarbeiten?
Ja, auf der einen Seite eigentlich überhaupt nicht, weil ursprünglich war ja sogar geplant, dass die sogenannte Beschlussempfehlung des Kulturausschusses für den Bundestag nächste Woche in den Bundestag kommt, also 16. Oktober war geplant. Und das wäre dann eine Fassung des Gesetzentwurfs, über den der Bundestag dann abstimmt, mit Regierungsmehrheit. Also im Prinzip wäre das schon fast in trockenen Tüchern gewesen. Das wird jetzt verschoben, höchstwahrscheinlich. Also da wurde gesagt, dieser Termin ist nicht zu halten, wegen der vielen strittigen Punkte. Andererseits muss man aber auch sagen, die ganzen strittigen Punkte, die heute besprochen wurden im Ausschuss, die werden im Prinzip schon seit 2 Jahren rauf und runter diskutiert. Insofern, wer weiß, vielleicht kommt doch bald.
Was sind das für Punkte, die noch im Zentrum des Streits stehen?
Also einen wichtigen Punkt, den hat der CDU-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses Marco Wanderwitz angemahnt. Also Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte ja so ein 3-Säulen-Reformmodell angekündigt. Das wäre das Filmförderungsgesetz. Das sollte zusammen mit der sogenannten Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender und einem Steueranreizmodell kommen. Also dieses Steueranreizmodell soll die Filmproduktion und Serienproduktion in Deutschland ankurbeln, vor allem internationale Produktionen anlocken. Das gibt es eigentlich überall in Europa schon, dieses Modell. Aber hier steckt man halt noch in den Verhandlungen mit den Bundesländern fest, weil dieses Steueranreizmodell würde die eben Steuereinnahmen kosten. Und das ist der Grund, dass dieses 3-Säulen-Modell, das eigentlich insgesamt zusammen am 1. Januar 2025 in Kraft treten sollte, so nicht kommen wird. Höchstwahrscheinlich. Also das wäre schon ein Wunder, wenn das noch gelingt. Da wird es wahrscheinlich so eine Übergangsfrist geben. Damit hat sich die Branche im Prinzip auch schon abgefunden, aber ist natürlich enttäuscht, weil es immer hieß, die Reform kann eigentlich nur gelingen, wenn dieses 3-Säulen-Modell zusammenkommt.
Gibt es noch andere Punkte, die besonders strittig sind, jenseits dieses Modells?
Ja, vor allen Dingen von den Kino- und Verleiherverbänden. Da gibt es den Vorwurf, die Reform sei zu einseitig. Also der Björn Hoffmann von dem Verband Unabhängiger Filmverleiher, der hat im Ausschuss zwar die geplanten Zuschüsse für die Verleiher.
Die bringen die Filme in die Kinos.
Genau, die Verleiher, das muss man immer dazu
sagen.
Ja, deswegen, das war ja schon in der Pandemie das Problem, dass niemand wusste, was machen die Verleiher eigentlich. Und die kamen immer zu kurz bei der Förderung, jetzt schon wieder. Und diese geplanten Zuschüsse für die Verleiher durch die kulturelle Filmförderung, die hat Hoffmann zwar gelobt.
Allerdings lag der Fokus der Reform aus unserer Sicht sehr, sehr lange alleine auf der Produktion und der Verleih kam da ein bisschen zu kurz, was uns enttäuscht hat, weil, glaube ich, Frau Roth vor 1,5 Jahren damit gestartet ist, zu sagen, dass insbesondere der Verleih und die Auswertung gestärkt werden müssen. Und aus unserer Sicht kämpfen wir derzeit darum, den Status quo zu erhalten.
Und Hoffmann meinte sogar, dass die Verleihe jetzt noch schlechter dastehen. Das hat damit zu tun, dass sie auch noch beteiligt sind an der sogenannten Kinoabgabe an die Filmförderanstalt. Die wurde jetzt erhöht. Die Filmförderungsanstalt finanziert sich über diese Abgaben. Das heißt, die Verleihe haben jetzt noch mehr Kosten. Und auch aus der Kinobranche gibt es Kritik. Also Christine Berg, das ist die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Und die kritisiert die jetzige neue geplante Umstellung bei der Kinoabgabe. Früher zahlten die Kinos also nach Anzahl der Leinwände, je nachdem, wie viel Leinwände ein Kino hatte. Jetzt zahlen die Kinos nicht mehr nach Leinwänden, sondern nach ihrem Gesamtumsatz. Und das kritisiert der Hauptverband sehr stark. Werden die Abgaben, die Kosten für die größeren Kinos höchstwahrscheinlich sehr viel teurer.
Und Kinos haben ja immer den Vorteil immer gehabt, dass sie Filme dort zeigen, die erst einmal eine ganze Weile woanders gesperrt sind. Also fürs Fernsehen oder für Streamingdienste. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, der sehr heftig diskutiert wird, ne? Diese Sperrfrist.
Genau, das ist ein ziemlich strittiger Punkt, vor allem auch deswegen, weil es eigentlich eine Branchenvereinbarung gab darüber. Also da hatten sich Vertreter von Kinos, Fernsehsendern, Streamern auf bestimmte Kinofenster geeinigt. Jetzt gibt es aber eine neue Regelung, die geplant ist im neuen Filmförderungsgesetz und die kritisiert Christine Berg ziemlich scharf.
In dem neuen Filmförderungsgesetz gibt es nämlich die Möglichkeit, auf 6 Monate runterzugehen für Free-TV. Und das ist ein absoluter Nachteil. Das gab es vorher nie. Das würde ja bedeuten, ein Film kommt ins Kino und 6 Monate später kann man ihn schon im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Da geht der Gesetzesentwurf viel zu weit.
Also aus Sicht der Kino- und Verleihverbände gibt es da noch sehr viel Nachbesserungsbedarf.
Also wenn man sich jetzt die Legislatur anschaut, die geht nicht mehr lange, also 1 Jahr noch. Kommt dieses Filmfördergesetz noch?
Also auf jeden Fall, das Filmförderungsgesetz muss kommen, weil das läuft ja am Ende Dezember aus. Das heißt, es wird dann noch Neues geben. Und ich denke mal, das wird auch gar nicht das Problem sein, weil über die Gesamtrichtung sind sich eigentlich Branche und Parlamentarier in der Mehrheit, wenn man mal von der AfD absieht, eigentlich alle einig. Also auch die CDU unterstützt dieses Reformvorhaben. Wanderwitz hat zum Beispiel gesagt, sogar die Reform gelobt. Die hätte sehr viel gute Ansätze. Einige Details müsste man besprechen. Also deswegen, das wird kommen, weil die Gesamtlinie, zum Beispiel Umbau der Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Filmagentur, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Filmförderung, das wird begrüßt überall. Aber nächste Zeit erwarten wir die abschließende Beschlussempfehlung für den Bundestag und ich wette, da wird dann Claudia Roth nochmal richtig ins Kreuzfeuer kommen.
Wir sind gespannt, beobachten das natürlich weiter. Christian Berndt war heute dabei, als also der Kulturausschuss, der Kultur- und Medienausschuss im Bundestag nochmal Experten aus der Film- und Medienbranche angehört hat über ja, dieses Filmfördergesetz, was ziemlich viel Streit nach sich zieht, aber dann doch irgendwann auch kommen soll. So, und jetzt geht es in den dunklen Teil des Films, zum Cyberpunk, zu Blade Runner, zu Matrix, zu Minority Report, zu Robocop, dort wo die Welt weitestgehend am Ende ist, wo böse Mächte übernommen haben, um das Individuum auszulöschen. In L.A. zeigt das Oscar-Museum alles, was man über Cyberpunk wissen muss. Und das ist mehr, als viele womöglich glauben. Kerstin Slim hat sich die Ausstellung schon angesehen.
When I first opened my eyes, I saw skyscrapers shimmering.
Eine wandfüllende Filmcollage in einem verdunkelten Loft. Über die Wände flimmern dystopische Landschaften, Grafiken und Codezeichen. Den Kommentar zum Video hat Alex Rivera geschrieben. Er ist Autor und Regisseur des Films Sleep Dealer aus dem Jahr 2008. Darin werden mexikanische Arbeiter über invasive Technologie mit Robotern in den USA verbunden und steuern deren Tätigkeiten.
Wir hatten keinerlei Unterstützung aus Hollywood und kein Geld. Wir haben alles aus dem Nichts zusammengekratzt, zusammengeklebt und zusammengebaut. Es fühlte sich sehr cyber an und sehr punk. Ich kenne mich auf dem Gebiet sehr gut aus.
Einzige Vorlage für Riveras Text waren die 26 Filme, die in der Ausstellung vorkommen. Die Kuratorin Doris Berger wollte keinen traditionellen Filmkommentar. Sie wollte die Geschichte aus der imaginären persönlichen Perspektive von Cyberpunk erzählt hören. Der Titel I, Cyberpunk.
So poetisch, wie er das gemacht hat, als Filmemacher, hätte ich das nie schreiben können.
Die Geschichte handelt von Visionen einer nahen Zukunft, hier bei uns auf dem Planeten Erde. Nicht auf Raumschiffen oder Kolonien in Galaxien weit, weit in Raum und Zeit von uns entfernt.
Das Skript hat er geschrieben und dann haben wir alles gebaut nach dem Skript. Den Film selber dazu gemacht und die ganze Experience, die man rundherum sieht.
Richtungsweisend waren dabei Riveras erste Zeilen.
I was born in the cobalt mines of Congo. I was born in the high-tech factories of Tijuana.
Sie handeln von Kobaltabbau im Kongo und Hightech-Fabriken an der Grenze zwischen USA und Mexiko. Denn obwohl die Filme Blade Runner und Tron aus dem Jahr 1982 oft als Beginn von Cyberpunk gelten, gefolgt von internationalen Hits wie Terminator 1984 und 15 Jahre später The Matrix, gehören zum Genre auch bahnbrechende Werke aus anderen Ländern, zum Beispiel Neptune Frost aus Ruanda, Sleep Dealer aus Mexiko und Night Raiders aus der Gemeinde des indigenen Volkes der Cree in Kanada. Die Bandbreite der Filme und Filmemacher zu zeigen, war der zentrale Ansatz beim Entwickeln der Show, erklärt Doris Berger.
Ganz, ganz wichtig. Ich finde es total spannend, unsere Augen weiter aufzumachen, über die Grenzen Amerikas hinaus aufzumachen und zu sehen, was da produziert wird. Weil es gibt ja so viel mehr auf der Welt.
Begriffe wie Afrofuturismus, Latinx-Futurismus und Indigenous-Futurismus gehören inzwischen zum Vokabular von Kunstinstitutionen. Doch schon Jahrzehnte zuvor zeigten Cyberpunk-Filme Rebellionen gegen Dystopien, die durch Kolonialismus, Rassentrennung, Umweltungerechtigkeit und andere Formen der Unterdrückung ausgelöst wurden. Die Show im Academy Museum spiegle lediglich die Realität wider, sagt Alex Rivera.
All these different communities have had storytellers who've used
All diese Gruppen und Kulturen hatten Geschichtenerzähler. Sie haben sie in Büchern aufgeschrieben, auf Papier gemalt, in Stein und Ton geritzt und erzählt. Die Filme dieser Ausstellung zeigen unsere diversen Zukunftsvisionen. Erstens ist es richtig, marginalisierte Stimmen einzubeziehen. Und zweitens macht es die Show besser, wenn wir mehr Stimmen hören können.
Zusätzlichen Einblick in die Cyberpunk-Welt geben Poster, Kostüme, Zeichnungen und Requisiten. Die werden separat vom Film präsentiert. Durch die offene Loftarchitektur des Ausstellungsraums bleiben Besucher aber ständig umgeben vom Ton des Filmkommentars und flackernden Bildern dystopischer Landschaften. Ausgestellt sind zum Beispiel die Blade Runner Telefonzelle und Zeichnungen für Schwarzeneggers Terminator-Maske, aber eben auch Skizzen aus dem japanischen Werk Akira und die von Alex Rivera angesprochenen zusammengebastelten Kabel und Maschinen.
If you've ever wanted to press delete on borders and barriers, so people are as
ohne den Katalog ist es schwer, sich Hintergrund und Zusammenhänge von Videokollage, Projektionen und Requisiten zu erschließen. Was in jedem Fall bleibt, sind nachhallende Eindrücke, Zukunftsvisionen mit mehr Schichten, als wir sie üblicherweise sehen, und die Verlockung, selbst zum Hacker der Zukunft zu werden.
If you've ever hacked the culture,
I came to tell you how it's going to begin.
Then you are me.
Alles über Cyberpunk, also im Oscar-Museum in L.A. Kerstin Zillmann hat sich für uns schon umgeschaut. Und wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 8. Oktober. Florian Werner tut dies.
Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Der Satz klingt, als beschreibe er die aktuelle geopolitische Lage. Er stammt aber aus dem Jahr 1997 und bezog sich auf die damals stattfindende zweite Schachpartie zwischen dem Großmeister Garry Kasparow und dem Computer Deep Blue. Die erste Begegnung hatte der Mensch Kasparow noch für sich entscheiden können. Dieses eher trocken wirkende Sujet hat der Sender Arte in Kooperation mit Disney Plus und HBO Europe nun zu einer mitreißenden Serie, ja einem regelrechten Psychothriller gestaltet, wie Florian Schmid in der Taz schreibt. Wenn Kasparow Züge vorherberechnet, flitzen die Figuren auch mal wie von Geisterhand bewegt über das Brett. Die Schachwelt ist sich heute im Großen und Ganzen einig, dass Kasparow mehr gegen sich selbst und seine Nervosität als gegen den Computer verlor, der anschließend von IBM zerlegt wurde. Auf eine erneute Revanche, die Kasparow forderte, ließ sich der Konzern nicht ein. Letzten Endes war es dennoch weniger das Schicksal der Menschheit, das bei diesem Rematch, so der Titel der Serie, auf dem Spiel stand, als jenes der künstlichen Intelligenz. Florian Schmid schreibt, das Spiel war zukunftsweisend für die boomende Computerbranche. Deutlich weniger gesittet als damals am New Yorker Schachtisch, dürfte es demnächst wieder an der Berliner Volksbühne zugehen. Am Wochenende wurde bekannt, dass das deutsch-norwegische Extrem-Performance-Duo Ida Müller und Vegard Winge die Zwischenintendanz an dem derzeit kopflosen Haus übernehmen soll. Peter Laudenbach hält das in der Süddeutschen Zeitung für eine interessante Mutprobe. Er schreibt, Müllers und Winges Theater wäre ein aufsehenerregendes Abenteuer, eine Exkursion zu den Grenzen der Kunst. Ihre Inszenierungen sind ein einziger Stresstest darauf, was das Theater und seine Zuschauer aushalten können. Dass sich Winge einst im Volksbühnenprater akrobatisch selbst in den Mund uriniert und seinen frisch produzierten Kot freundlich an die Zuschauer verteilt hat, dürfte der Legendenbildung nicht geschadet haben. Wenn schon Kunstkacke, dann richtig. Schreibt Peter Laudenbach und er zeigt sich überzeugt, nur mit radikaler Kunst lässt sich dieses außergewöhnliche Theater neu erfinden. Jetzt könnte die Volksbühne wieder das aufregendste Theater des Landes werden. Wem das alles ein bisschen zu radikal, zu außergewöhnlich und zu aufregend ist, der ist womöglich ein paar hundert Kilometer weiter westlich besser aufgehoben. Oder weiter östlich? Egal, jedenfalls in der paradoxal benannten und gerne belächelten Region namens Ostwestfalen. Ihr widmet die Welt den Feuilleton-Aufmacher und der gebürtige Ostwestfale Thomas Exner fordert dort Gerechtigkeit für Ostwestfalen. Aber wo liegt es denn nun eigentlich, dieses OWL? Die Gegend, lässt Exner uns wissen, sei der perfekte blinde Fleck auf der Landkarte. Eine Ansammlung von Käffern und Fachwerkkotten, sozusagen die Provinz der Provinz. Und warum sollte man sie kennen? Nun, weil sich hier gewissermaßen die Wiege der westdeutschen Nachkriegsbehaglichkeit befindet. Ob Filtertüte, Militär, Puddingpulver, Oetker, Waschmaschine, Miele, Kondome, Ritex oder Buchclub Bertelsmann, die Deutschen müssten auf vieles verzichten ohne den Erfindergeist und Fleiß der Ostwestfalen. Nur Erfindungen wie Deep Blue werden hier wohl eher nicht gemacht. Neuerungen steht der Ostwestfale nämlich zunächst eher kritisch gegenüber. Oder, um es auf gut Ostwestfälisch mit den Worten von Thomas Exners Oma zu sagen, das wird dann ja was sein.
Florian Werner aus den Feuilletons vom 8. Oktober. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer